Moin Leute und herzlich willkommen zur mittlerweile schon 15. Ausgabe der Bully Nerds. Wir befinden uns kurz vor Weihnachten. Es ist kurz vor Ende der Hinrunde, der 15. Spieltag. Und mit dabei natürlich, wie immer, der unfassbare Tim. Hallo Tim.
Hallo. Das ging schnell diesmal.
Ja, diesmal ging es schnell, ne? Ich habe extra gesagt, jetzt, wir sind ja dreimal diese Woche für euch da. Wir befinden uns nämlich mitten in der englischen Woche. Das heißt also quasi, es wurde jetzt am Wochenende gespielt. Morgen fangen schon wieder die ersten Spiele an, weil wir nehmen am Montag auf quasi. Das heißt, Dienstag und Mittwoch sind schon wieder die ersten Spiele. Und dann haben wir ja wieder Freitag, Samstag, Sonntag. Weil allerdings den darauf folgenden Montag Heiligabend ist, wo wir nicht aufnehmen können, nehmen wir das ganze Sonntagabend auf, dreimal in einer Woche. GG. Kommt also alles einfach noch früher. Was willst du mehr? Ja, und deswegen war auch heute die Ansage mal ein bisschen Rambazamba, verstehst du?
Ja.
Schön. Da, kurze Antworten. Ah, weißt du, das ist aber eine andere Sportart. Aber das erinnert mich so ein bisschen an ein Interview mit Kimi Räikkönen. Wenn man dem so eine Frage, die 2 Minuten lang gilt, die 2 Minuten lang dauert, stellt, dann antwortet er auch einfach nur mit Yes.
Yes, yes.
Yes,
ich, das kann sein, ich habe kein Interview von ihm gesehen.
Achso, ja, muss man machen, ziemlich witzig, aber wir sind ja hier wegen der Bundesliga, deswegen fangen wir jetzt auch direkt an, über die Bundesliga zu reden. Oder war zwischendrin noch irgendwas? War letzte Woche noch irgendwas?
Es war Champions League und Europa League dazwischen, ja.
Ei, stimmt. Ja, Champions und Europa League waren noch. Dann lass uns doch mal da ganz kurz drüber reden. Zumindest über die deutschen Mannschaften. Da finde ich, können wir eigentlich noch mal kurz so einhaken, oder?
Ja,
können wir. Wie sagst du das?
Also man hat ja, ups, also Schalke hat das Weiterkommen gesichert mit einem Sieg bei Lok Moskau, allerdings nur als Gruppenzweiter, hat dementsprechend auch einen Gruppenersten zugelost bekommen in Man City.
Ach so, ach, wollen wir dann direkt...
Ja, ich würde jetzt das direkt danach
quasi sehen, ne? Ja, dann lass uns doch einfach nur kurz sagen, wie die letzten deutschen Ergebnisse waren quasi. Und dann machen wir einfach einmal, wer ist wem zugelost worden. Das macht dann, glaube ich, auch...
Genau.
Kannst du rausschneiden. Also ja, ich schneide nix. Hier ist One Take.
Faule Sau.
Ja, so muss das sein. Okay, also wie gesagt, wir haben Schalke mit 1-0 gegen Moskau zu Hause. Scheint jetzt nicht unbedingt so das rühmlichste Spiel gewesen zu sein, aber
typisches Schalke-Spiel, ne?
Ja, kennt man. Typisches Schalke-Spiel, ja. Dann haben wir noch Dortmund, die in Monaco 2-0 gewonnen haben. Ja,
und Gruppensieger wurden, weil Atletico es nicht gegen Brügge geschafft hat zu gewinnen.
Genau. Wobei man jetzt aber auch dazu sagen muss, also Monaco hat ja jetzt auch nicht unbedingt die besten Resultate in letzter Zeit
Monaco ist
eingefahren, aber...
Also auch in der Liga.
Ja, das aber im Großen und Ganzen. Es ist ein 2-0 auswärts in der Champions League. Das ist immer erstmal Hut ab.
Deutscher haben Verein. Bekommen Tottenham. Englischer Verein Nummer 2.
Stimmt.
Von den 4, die noch verblieben sind, glaube ich, der angenehmste, weil sie schwächer sind als Man City und Liverpool, aber nicht diesen ekelhaften Fußball von Man United spielen. Von daher könnten das ganz interessante Duelle werden.
Ja. Wir haben dann noch Ajax Amsterdam gegen die Bayern. 3-3, absolut verrücktes Spiel. Also da muss man auch wirklich einfach nur sagen, um das Ganze jetzt auch wirklich einfach nur so kurz zu halten, wie geht, weil das kann man gar nicht erklären, wenn da ist ein sehr berühmtes Meme mit Thomas Müller ist dabei entstanden, weil er durch so einen Karate-Kick die rote Karte gesehen hat. Ja. Also einfach auf YouTube oder so gucken und guckt euch davon einfach mal nur die Zusammenfassung an, das ist schon ein absolutes Highlight. Also was da in diesem Spiel alles passiert ist, Wahnsinn. Ja, und dann haben wir noch in der Gruppe
Bayern,
F.
Bayern übrigens gegen Liverpool im Achtelfinale.
Ah, ja.
Dieses Mal mal kein Losglück. Und wir haben in einer der ersten Folgen darüber geredet, dass Bayern ja trotzdem noch sehr weit gekommen ist in der Champions League immer. Das könnte dieses Jahr nicht so sein.
Das stimmt allerdings, ja. Vor allen Dingen, weil ich, und das hat man jetzt auch am Wochenende gegen Manchester United gemerkt, wie stark Liverpool, man muss ehrlich gesagt sagen, sein kann, weil sie haben ja auch schon mal richtig reingeschissen.
Wann?
In der Champions League.
Ach so, da haben sie haben in Belgrad verloren, ja.
Genau, in Belgrad verloren gehabt.
Ja, sie haben all ihre Auswärtsspiele verloren. Das ist dieses Jahr ein Problem gewesen. Aber ja. so allgemein von der Stärke her, vom Kader her und auch von den Matchups her, also das schnelle Trio von Liverpool gegen Bayerns langsame Innenverteidiger. Ich sehe da noch nicht viel Positives.
Zumindest aus Bayerns Sicht.
Ja. So muss klar.
Genau, und dann haben wir noch in Gruppe F Man City gegen Hoffenheim gehabt und da hat Man City 2-1 gewonnen und hat damit jegliche Hoffnungen von Hoffenheim zerstört, dass man auch nur ansatzweise noch irgendwie vielleicht in die Europa League rutschen könnte oder so, denn
das ist nicht passiert.
It's over.
Stattdessen, leider muss man ja fast sagen, denn dadurch konnte Schacht ja den dritten Platz belegen in dieser Gruppe.
Genau, richtig. Um das Ganze jetzt quasi einfach, was ich sehr, sehr interessant finde, wir könnten ja auch einfach dann nochmal gucken, was ist jetzt letzten Endes im Achtelfinale in der Champions League hängen geblieben. Also wir haben die Paarung Manchester United gegen Paris, die Roma spielt gegen FC Porto, dann haben wir Tottenham gegen Dortmund, Ajax gegen Real Madrid. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das freut mich ein bisschen für Ajax, weil das ein sehr, sehr attraktives Los ist und man muss auch sagen, auch kein klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, wenn man das so sagt, aber es ist auch kein übermäßiges Los, weil es ist zwar immer noch Real Madrid, aber denk mal dran, was Moskau zweimal mit denen gemacht hat.
Real ist die Saison nicht so stark, das stimmt schon. Ja. So eine der schlechteren Gruppen der ersten.
Definitiv. Ja, dann haben wir noch Lyon gegen Barcelona, was ich ehrlich gesagt jetzt, ja, da könnte man jetzt dasselbe sagen wie für Ajax, könnte man sagen, ein schönes Los für Lyon, aber es ist jetzt auch kein attraktives Los für mich.
Zumal Barca deutlich stärker ist als Real.
Ja. Dann, wie schon angesprochen, Liverpool gegen Bayern, Schalke gegen Manchester City und Atletico Madrid gegen Juventus Turin. Das finde ich auch ein geiles
Los. Ja, das kann auch sehr geil werden.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde selbst Porto gegen Rom ist auch ein sehr gut angesetztes Los.
Sportlich ausgeglichen dürfte es
genau.
Zumindest so werden, ja.
Genau, richtig. Und deswegen finde ich das eine sehr, sehr spannende Achtelfinalauslosung. Ja. Also das hat mir gefallen, als ich das heute gelesen habe.
Dreimal England gegen Deutschland?
Mhm. Ja.
Wird sehr interessant.
Schauen wir mal, wann geht's los? 12.02.
Ja, Mitte Februar.
Da geht's los mit den Hinspielen. Das heißt, so lange ist jetzt Champions League erstmal ad acta gelegt. Wir haben aber noch die Europa League. Und da können wir natürlich auch über die deutschen Vereine wieder sprechen. Wir haben einmal Leipzig gegen Trondheim. Es geht 1-1 unentschieden aus und Leipzig fliegt tatsächlich aus der Europa League.
Ja, durch den späten Ausgleich sind sie rausgeflogen hätten, weil sie hätten die Chance, mit einem Sieg weiterzukommen, da Celtic gegen Salzburg verloren hat, aber haben es nicht genutzt.
Genau. Fand ich noch sehr, sehr interessant, weil es gab ja anfangs da ist Rangnick, glaube ich, mal irgendwann interviewt worden und hat gesagt, ja, es kann nicht sein, dass wir uns eine Saison lang einen Arsch aufreißen, um nach Europa zu kommen und dann sind wir endlich in Europa und keiner hat mehr Bock gefühlt.
Jetzt hatte ja. Rangnick mit seiner Aufstellung keinen Bock.
Ja, das kann man auch so unterschreiben. Und im zweiten deutschen Spiel am Donnerstag war das? Ja, genau,
das
frühe Spiel. Ja, das frühe Spiel, deswegen. Ja. Im zweiten deutschen Spiel am Donnerstag war La Marca gegen Leverkusen. In La Marca hat Leverkusen relativ souverän mit 5-1 gewonnen.
Damit auch Gruppensieger. Und weiter. Genau. Und spielt gegen FK Krasnodar.
Ja, ist traumlos.
Traumlos. Zweite der Sevilla-Gruppe.
Genau. Bei den späten Spielen haben wir ja nur noch eins.
Du hast da was verwechselt. Leverkusen und Leipzig waren die späten Spiele. Frankfurt war das frühe.
Ei, oh, stimmt. Oh, ja, tatsächlich. Dann waren Leverkusen und Leipzig die späten Spiele. Und Frankfurt war das frühe. Man gewinnt 2-1 in
Rom.
Ja, doch, ist richtig. In Rom. Ja, doch, ich habe gerade irgendwie Brainlag gehabt. Man gewinnt 2-1 in Rom. Nach einer ziemlich schlechten ersten Hälfte, aber einer unfassbar starken zweiten Hälfte und hat damit tatsächlich den Rekord aufgestellt als erste deutsche Mannschaft, die in einem europäischen Pokal 18 von 18 möglichen Punkten geholt hat.
Ja, und da bekommt man als Belohnung Schachtel
Donetsk. Schachtja Donetsk, ja. Ja. Was will man dazu sagen? Schönstes Auswärtsspiel. Also, das Ding ist, in Rom war es ja auch wieder wie ein Heimspiel. 15.000 Zuschauer, 9.000 Frankfurt-Fans. Und da wurde ja gezündelt. Und jetzt hieß es ja, dass man eventuellerweise mit irgendwelchen Sanktionen rechnen muss für Auswärtsfahrer. Und das war so das Einzige, was ich heute gelesen habe, dass ein paar Leute dabei waren, die echt gesagt haben so, naja, wenn ich auswärts nicht nach Donetsk fahren darf, ist jetzt nicht so schlimm.
Ja, ja, es wird ja wohl in Charkiw stattfinden, stand jetzt. Oder in Kiew.
Ja, ja.
Je nachdem,
ja,
wie der Krieg sich da entwickelt.
Geil, das genau. Auswärtsspiel. Die haben ja nur 1-2 Monate Zeit, um sich da zu einigen. Ja. Aber das schaffen die ja schon seit 2 Jahren oder seit fast 10 Jahren, glaube ich, insgesamt. Ist es jetzt sogar schon, ich weiß nicht, wie lange es genau ist, aber es ist schon sehr lange. Und deswegen, ja. Was ich jetzt gerade noch am Schauen war, gab es denn noch irgendwelche anderen interessanten Matches in dieser Zwischenrunde? Moment. Irgendwas, wo man sagt, da könnte sich einschalten wirklich lohnen.
Lazio Sevilla zum Beispiel.
Oh, ja, stimmt.
Galatasaray, Benfica, wobei Galatasaray die Saison nicht wirklich gut ist. Ansonsten Valencia gegen Celtic noch ganz interessant und Sporting gegen Villarreal. Der Rest ist eher einseitig.
Ja, oder sollte einseitig sein.
Ja, gut.
Neapel, Zürich, also Neapel, die so gut in der Champions League waren und die eigentlich unfassbar unglücklich ausgeschieden sind, gegen Zürich, das sollte eigentlich problemlos machbar sein.
Also, ne, immer gucken, wie die Hinspiele laufen, dann kann ein spannendes Rückspiel rauskommen. Wir werden es sehen. Ja. Mitte Februar.
Ja, und die großen Vereine haben auch relativ kleine bekommen. Oder was heißt die größten Vereine? Du hast natürlich noch Chelsea mit dabei. Die haben Malmö bekommen als Gegner. Und du hast noch Arsenal mit dabei. Die haben Barisau. Aus Weißrussland bekommen. Ja. Ja, und wenn du so sagst, Inter hat Rapid Wien bekommen, aber Inter, das ist ja auch... Naja. So viel zum europäischen Update. Das ist natürlich auch erst wieder im Februar. Das heißt, legen wir jetzt auch erstmal wieder ad acta. Und jetzt haben wir nur noch Bundesliga. Erstmal. Bis zur Winterpause. Und dann danach auch. Dann haben wir auch nochmal DFB-Pokal irgendwann. Aber das kommt dann. Wir fangen an mit dem ersten Spiel, das Freitagsspiel Nürnberg gegen Wolfsburg. In Nürnberg. Und Wolfsburg gewinnt auswärts mit 2-0. Und reitet Nürnberg richtig rein. Das kann man jetzt so eigentlich nicht anders sagen.
Ja.
Also, weil man startet denkbar beschissen in die englische Woche.
Die Sache ist, wenn du schon 7 Spiele ohne Sieg bist, wie hart reite ich dich dann noch eine Niederlage in irgendwas rein?
Ja klar, es kommt natürlich immer drauf an, also, wie der Rest um dich rumspielt, ne? Aber
Das
wäre ja schon schön gewesen, ist schon im ersten Spiel vielleicht irgendwie ein Pünktchen mitzunehmen, ja, um dann dich in den Rest der Woche noch weiter zu
schaffen. Nö, das auf jeden Fall. Und mittlerweile hast du jetzt auch 3 Punkte Rückstand auf den Nicht-Abstiegsplatz. So langsam werden aus den 4 da unten 3. Das muss man mal im Auge behalten an der Stelle. Und auch grundsätzlich ein Heimspiel gegen Wolfsburg ist was, wo du meinst zu punkten. Und sie haben ja auch eigentlich ein gutes Spiel gemacht, waren halt so doof, das Tor zu schießen. Fangen sich dann Konter und spät noch das zweite Tor.
Ich wollte gerade sagen, aber das 2-0 ist relativ ohne Wertung eigentlich. Also.
Ja, aber das dazwischen ist auf jeden Fall sehr enttäuschend. Das ist...
Ja. Also es war eine unfassbar schlechte erste Halbzeit, weil es gefühlt irgendwie haben beide Mannschaften relativ früh, ich glaube in der 3. und 5. Minute, jeweils eine ziemlich gute Chance gehabt und dann war nichts bis zum Halbzeitpfiff gefühlt.
Ja, also ich meine, Nürnberg hatte Halbzeit noch beim Stand von 0-0 einige gute Chancen, wo sie sich dann einfach zu entschlossen haben, irgendwie einen Weitschuss auszupacken. Und die dann regelmäßig 3 Meter übers Tor gegangen sind oder 2 Meter vorbei. Das war sehr bizarr teilweise. Aber
stimmt, ja.
Ja, da musst du dich auch nicht wundern, wenn so wie die Abschlüsse aussahen, dass du dann kein Tor schießt.
Ja, auf jeden Fall. Und dann, naja, geht Wolfsburg hier eigentlich relativ verdient mit 2-0. Ja, man kann, ist keine Ahnung. Nee, eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, 2-0 ist nicht zu hoch.
Ach, ja. Also ich meine, verdient, unverdient ist nur so eine Sache. In dem Fall, sie haben weniger gemacht, aber haben das, was sie gemacht haben, besser gemacht. Und insofern kann man da schon von der gewissen, haben sie es schon verdient, da die 3 Punkte mitzunehmen. Ja, also das ist...
Man ist halt effektiver gewesen.
Ja.
Und das ist eigentlich in dem Fall dann so ziemlich das Wichtigste. Und man muss aber auch dazu sagen, dass Wolfsburg, wo wir ja noch vor ein paar Spieltagen meinten, dass wie lange der Labbadia-Effekt anhält und so weiter und so fort, die haben jetzt natürlich dann auch die letzten Spieltage so den einen oder anderen Punkt geholt und sind jetzt mit diesem Sieg ganz plötzlich mit 22 Punkten auf Rang 8 und sind nur noch einen einzigen Punkt von den Europa-League-Plätzen weg. Was man jetzt aufgrund der letzten paar Jahre, die Wolfsburg so gespielt hat, eigentlich, was einen auch schon so ein bisschen verwundert in dem Moment. Jetzt muss man mal gucken, wie das weitergeht aus Wolfsburger Sicht. Ne? Also.
Ja, also man hatte ja einen guten Saisonstart. Wir waren sie am Anfang noch oben. Dann ein bisschen eingebrochen, aber jetzt wieder 10 Punkte aus den letzten 4 Spielen. In der engen Bundesliga bringst du, arbeitest du dich damit nach oben. Das ist
ja
nicht so verwunderlich, aber ja.
Und vor allen Dingen halt auch gegen die richtigen Mannschaften zum richtigen Zeitpunkt gepunktet. Ne? Also
ja.
In der letzten Zeit haben sie ziemlich viel richtig gemacht.
Ich meine, das muss man ja auch sagen. Es war ja nicht bloß Fallobst wie Nürnberg, gegen die gespielt haben, sondern darunter waren auch Leipzig, Frankfurt und Hoffenheim.
Ja, eben.
Von daher durchaus beeindruckend. Und ja, von der Relegationsmannschaft dahin keine schlechte Leistung.
Ja. Weil wir eben gerade bei den letzten Gegenspielern von Wolfsburg waren, kommen wir jetzt zu einem direkten Konkurrenten, der einen Punkt vor Wolfsburg ist und den gegen den Wolfsburg aber auch schon punkten konnte. Und das ist nämlich Hoffenheim, die du eben gerade angesprochen hast. Die hatten ein Heimspiel gegen Gladbach. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass im Vorfeld groß rumgetönt wurde, ein Spiel mit Torgarantie, irgendwie, keine Ahnung, in der Vergangenheit 3,5 Punkte im Schnitt pro Spiel, Tore im Schnitt pro Spiel. Ja.
Wir haben es auch noch angebracht, oder zumindest ich hatte es gesagt, dass das ein sehr schönes Spiel werden kann.
Ja, und es ist tatsächlich
keins geworden.
Ein 0-0 geblieben.
Aber nicht mal ein gutes Spiel, war sehr einseitig. Hoffenheim hat Gladbach eigentlich an die Wand gespielt und aber kein Tor geschossen.
Ja, und es gab Videobeweise.
Ja.
Beziehungsweise es gab, glaube ich, einen richtigen Videobeweis und das war das Tor von Joel Linton und der Rest war immer, da hat der Schiri dann auch wirklich abseits angezeigt. Das waren keine richtigen Videobeweise dann.
Wurde direkt abgepfiffen, nachträglich.
Ja.
Aber ja.
Und im Großen und Ganzen
wie Hoffenheim da kein Tor schießen kann, wissen sie wahrscheinlich selber nicht genau.
Ja, also auch das vermeintliche 1-0 aus Gladbacher Sicht, da war auch der Torwart schön umspielt und alles, das war auch alles schön gemacht, aber war halt abseits. Ja, und dann geht so ein Spiel halt auch mal 0-0 zu Ende und man muss auch wirklich ganz ehrlich sagen, wenn man sich das Spiel anguckt, wie du das eben schon sagtest, dass Hoffenheim klar die bessere Mannschaft war. Wir reden hier auch von 27-6 Torschüssen, also
ja.
Das ist schon, da weißt du schon nicht mehr bei 27 Torschüssen, wenn man sich das Spiel anguckt, Jan Sommer war schon echt der beste Gladbacher
auf dem Platz. Auf
ein, zwei Dinger festgehalten, da war noch ein Alu-Treffer mit dabei.
Gut, er hatte am Ende so einen Ausflug, aber den lassen wir mal weg.
Ja, gut, okay. Da hat er vielleicht ein bisschen verschissen gehabt, aber ansonsten ein ziemlich unspektakuläres Spiel und eigentlich muss man sagen, ein 0-0 mit dem Gladbach, also für Hoffenheim ist es glaube ich, eine gefühlte Niederlage, da 0-0 rauszugehen. Weil die haben wirklich geballert und geballert und geballert und es ist einfach keiner mal passend reingefallen oder es war immer irgendwie abseits.
Also selbst nachdem Gladbach nur noch zu 10 war, haben sie keinen richtigen Durchbruch gehabt. Das ist
ja. Ja, und Gladbach kann dementsprechend jetzt keinen Vorsprung auf Bayern aufrechterhalten. sammelten Punkt. Es steht jetzt bei 30 Punkten. Und ja, Hoffenheim hat diesen besagten einen Punkt mehr als Wolfsburg durch das Unentschieden mit 23 Punkten. Steht immer noch auf dem Europa-League-Platz. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, wir sind am Beginn der englischen Woche. Am Ende der englischen Woche kann das ja alles nochmal anders klingen.
Ja, denn dann ist ja erstmal Winterpause.
Genau, und dann ist ja sowieso erstmal Winterpause und dann müssen wir mal schauen. Aber das war eigentlich ja dafür, dass die Mannschaften vergleichsweise eng zusammengestanden haben, weil sie quasi vor dem Spieltag genauso, oder was heißt vor dem Spieltag, sind sie ja jetzt immer noch 7 Punkte auseinander. Wäre das quasi für Hoffenheim eine Chance gewesen, wieder ein bisschen oben dran zu bleiben, und ja, war wohl nichts. Also
nö, haben sie ein bisschen verpasst. Und wirklich in dem Fall, weil das, da sind sie an sich selbst gescheitert vor allem. Und an ihren Sommer.
Ja, genau. Da muss man jetzt mal gucken, wie es sich dann noch bis in die Winterpause hinzieht.
Das stimmt.
Und
muss ja ganz kurz.
Achso, Entschuldigung.
Ja. Weil Hoffenheim nach Bremen und zu Hause gegen Mainz muss. Sind keine unmöglichen Spiele, aber gerade das Spiel in Bremen vielleicht nochmal etwas, wo man stolpern kann. Und da muss man aufpassen, dass man nicht ganz den Anschluss verliert.
Ja, Bremen ist ja auch durchaus ein direkter Konkurrent, ne? Also das ist jetzt das nächste Spiel.
Ja, ja.
Ja, mit einem Sieg könnte Bremen ja Hoffenheim punktemäßig sogar überholen.
Genau.
Also dementsprechend. Also
das sind nochmal wichtige Spiele.
Knackig.
Ja.
Wir haben. Oder wolltest du noch irgendwas zu den Gegnern sagen? Weil sonst würde ich schon direkt zum nächsten Spiel
gehen. Mach Überleitung.
Och nö, Überleitung. Überleitung punktgleich mit der TSG Hoffenheim ist übrigens Hertha BSC Berlin. Oh, und das liegt daran, dass Hertha BSC Berlin verloren hat. Und zwar 2:1 in, und jetzt kommt's, Stuttgart.
Schlimm.
Ja. Und wenn man jetzt noch tiefer in die Materie geht und sich anguckt, wer die 2 Tore für Stuttgart geschossen hat, dann war das ein gewisser Gomez.
Mario G.
Ein gewisser Mario G. Ja. Der ältere Herr, der schon seit ein paar Wochen da mitläuft. Der hat zweimal zugeschlagen. Und die haben das Spiel gedreht, denn eigentlich geht Hertha kurz vor der Halbzeit noch in die noch in Führung. 38. Spielminute. Und in der zweiten Halbzeit fangen die auf einmal an, Fußball zu spielen, die Stuttgarter.
Hat man ewig nicht gesehen von ihnen, ja.
Ja, das war sehr merkwürdig. Also. Und dann auch noch Gomez, der irgendwie 690 Minuten oder was nicht getroffen hat. Oder 680 Minuten, das ist ziemlich lang.
Lange
nicht getroffen. Genau. Und das Einzige, was man eigentlich noch sagen kann, außer dass man halt natürlich das Spiel von Stuttgart zu würdigen hat. Viel zu feiern hatten die Stuttgarter leider nicht. Das kann man ja in dem Fall hier jetzt auch mal erwähnen, weil vom Stuttgarter Kapitän Gentner der Vater anscheinend im Stadion direkt nach dem Spiel zu Tode gekommen ist. Weswegen dann auch alles die letzten Tage abgebrochen worden ist und alles auf Trauerflor gehangen worden ist und so. Und das Ganze eigentlich diese Euphorie und das gute Spiel der Stuttgarter überschattet hat, denn und da natürlich auch klar das absolut herzlichste Beileid, was man sich überhaupt nur vorstellen kann, denn Stuttgart hat sich damit tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt auf einen Nicht-Abstiegsrang gerettet, und zwar auf den 15. und ist jetzt mit 14 Punkten punktgleich mit Augsburg und nur noch einen Punkt hinter Schalke.
Jetzt muss ich kurz einhaken. Fandest du das Stuttgarter Spiel so gut?
Oder was? Die zweite Halbzeit war besser als die erste.
Ja.
Und deswegen haben sie ja, deswegen, weil sie ja da auch die 2 Tore gemacht haben. Und es ist halt Abstiegskampf, es ist halt dreckig. Und es war jetzt nicht das absolut, keine Ahnung, schönste oder beste Spiel, was man seit langem gesehen hat von Stuttgart. Aber es waren mal wieder Punkte. Und im Abstiegskampf freust du dich halt über jeden Punkt. Und diese Freude ist halt quasi getrübt worden durch diese
Ja, nee, Das wollte ich gar nicht anmerken. Aber ja, da sagst du was, was mir auch aufgefallen ist, nämlich das Wort Abstiegskampf. Ich fand, das war zum ersten Mal so ein richtiges Abstiegskampfspiel diese Saison, das ich gesehen habe.
Ja,
absolut. Weil die Leistung, die, also gerade auch von Stuttgart, die Leistung kam sehr unerwartet. Und die erste Hälfte war ja auch wirklich grottig. Nein, ich kam erst mit dem anderen Ausgleich, der ja ein bisschen aus dem Nichts kam schon, die kam dann da wieder Kampfeswille und so auf. Aber es hat mich so ein bisschen an Spiele wie Frankfurt gegen Darmstadt oder Dortmund in der Relegationssaison erinnert. Ja. Und ja, das sind halt eigentlich Spiele, ja, die dann eben erst so ein bisschen gegen, ja, in den letzten 10-12 Spieltagen du siehst, wo es halt wirklich dann ja ums Überleben geht. Und
ja,
Stuttgart hat jetzt als erster so ein Spiel hier hingelegt, wo du als über den größeren Teil des Spiels vielleicht nicht die bessere Mannschaft dann dem doch den Sieg nach Hause holst, zu Hause. Da bin ich mal gespannt. Das war sehr, sehr schön zu sehen, dass die den Kampf annehmen. Mhm. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Und Berlin.
Und den vor allen Dingen auch durchziehen konnten. Yeah. Und anscheinend ist es dann doch tatsächlich immer noch so, sagen ja sehr, sehr viele, oder das ist ja was man immer wieder hört, dass der Abstiegskampf vor allen Dingen durch den Kampfeswillen und aber auch durch die, durch das Können geführt wird, Ruhe zu bewahren. Und ich glaube, dass da Erfahrung sehr, sehr wichtig ist und dass dann gerade in so Spielen, wo du merkst, der Verein oder die Mannschaft nimmt den Kampf an, dass du dann so jemanden hast wie Mario Gomez, der halt einfach die Ruhe bewahrt und der ja trotzdem im Training seine Leistung zu bringen scheint, weil sonst würde er wahrscheinlich, wenn er über 600 Minuten nicht trifft, einfach nicht spielen. Dass der dann halt trotzdem da ist, um dann im richtigen Moment dann doch einfach mal den Fuß oder den Kopf hinzuhalten. Weil das halt diese Spiele sind, wo du das dann brauchst und wo du aber auch diese Ruhe eines Stürmers brauchst irgendwo, ja. Dass der trotzdem sagt, wir machen das hier gerade gut, ich suche mir trotzdem meine offenen Räume, ich warte auf meine Bälle, wenn du so einen Stürmer hast, der so einen 16er Stürmer. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass die quasi aussterben, aber da bringt es dir auch nichts, wenn du einen Stürmer hast, der wie gestochen von der Hummel und unter Adrenalin von A nach B rennt, also von Eckfahne zu Eckfahne. Das bringt dir dann auch nichts. Also deswegen, ne?
Kommt auch,
ich glaube, da hat einfach so, genau, das klar, wenn es natürlich ins System passt, aber ich glaube, am Wochenende hat einfach sehr viel in das Stuttgarter System gepasst und wie du schon sagtest, auch sehr viel von der Aufstellung und von den Spielertypen in den Kampf reingepasst hat. Also von daher, ja, war das sehr aus Stuttgarter Sicht sehr gut, diese Punkte, die dann, wie gesagt, ja leider überschattet worden sind, aber.
Und Berlin ist so ein bisschen oben rausgefallen jetzt. Ne? Sind jetzt auf Platz 7.
Ja. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, aufgrund des Torverhältnisses rausgerutscht, weil sie punktgleich sind mit Platz 6 immer noch.
Ja, aber haben jetzt natürlich auch schon 3 Punkte auf 5 und 5 Punkte auf 4. Weil da haben sie ja alle gewonnen, bis auf Gladbach. Und so, das Spiel in Stuttgart ist natürlich schon so, wenn du im oberen Tabellendrittel bleiben willst, Spiele, die du...
Musst du das eigentlich gewinnen.
Ja, dann musst du das eigentlich gewinnen. Von daher mal gucken, wo sie nach den letzten 2 Spielen dann stehen. Können wir dann mal am Ende der Hinrunde...
Am Ende dieser Woche.
Am Ende dieser Woche, ja. Dann gucken, wo wir dann die Einzelmannschaften so sehen, wo es für sie hingeht. Mal gucken.
Ja. Genau. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spiel.
Ja, dem nächsten Gegner von Hertha. Augsburg.
Oh, a new Überleitung, my friend. New Überleitung.
Ich bin immer zur Stelle.
Achso, komm, mach du doch einfach mal. Augsburg gegen Schalke.
Augsburg, ja, 1-1 am Ende. Und ich habe keine Ahnung, wie Schalke da aus diesem Spiel mit einem Punkt rausgegangen ist.
Das fragen sich wahrscheinlich sogar selbst die Schalke.
Durch einen glücklichen Weitschuss gleichen sie aus. In einem Spiel, wo Augsburg eigentlich die deutlich besseren Chancen hatte.
Und wobei man auch dazu sagen muss, aber trotzdem, dass obwohl Augsburg die besseren Chancen hatte, das Tor eigentlich durch einen Mega-Torwart-Patzer von Fährmann gefallen ist. Ja? So. Weil Augsburg dann das Abschlussglück gefehlt hat, meiner Meinung nach. Oder was heißt meine Meinung? Was ist?
Ja, also ich meine, das merkst du ja Augsburg ja schon einige Spiele an, dass ihnen gerade die Offensive, dass sie da Probleme haben.
Ja.
Und hier in dem Spiel hattest du dann eben die Einstiegshilfe von Ralf Fährmann, der dann Ball schön nach oben faustet, sodass er dann wieder in den Strafraum segelt.
Also das hat er nicht in Frankfurt gelernt.
Nee, aber er hat auch ähnliche Aktionen hier gemacht. Und Gregoritsch kann dann zum 1-0 einköpfen. Aber ja, das ist... es ist halt Schalke diese Saison und ich weiß auch gar nicht mehr. Ich hab keine Ahnung mehr.
Man weiß einfach nicht mehr wirklich, was man dazu sagen soll. Ja. Man muss auch ganz ehrlich sagen, auch bei diesem Fernschuss, das sind glaube ich knapp 26 Meter gewesen, da sieht auch der Augsburger Keeper nicht so gut aus.
Nee,
wo man normalerweise sagt, aus 26 Metern so platziert war der jetzt nicht geschossen. Also ja, es ist immer ein bisschen einfach, mir hier die Fresse aufzureißen, wenn man hier vor seinem Mikrofon sitzt und jetzt selbst auf dem Platz gestanden hat und in der Situation war. Aber hat man schon gesehen, dass sowas mager festgehalten wurde, um es jetzt einfach mal so auszudrücken, so diplomatisch wie möglich. Und es ist halt vor allen Dingen auch, wenn man sich überlegt, auf was für einem Level Schalke stehen sollte, ich sag bewusst sollte, und das Level, auf dem Augsburg steht, und dann hat Schalke einen Punkt Vorsprung und hat die Möglichkeit, durch einen Sieg quasi 4 Punkte Vorsprung herauszuarbeiten, und dann
können sie froh sein, dass sie nicht verloren haben.
Genau, dann können sie eigentlich froh sein, dass sie nicht 2 Punkte Rückstand auf Augsburg haben danach noch. Ne? Und das ist schwierig im Moment. Also da weiß man nicht, ob die sich im Moment ein bisschen zu viel damit beschäftigen, dass jetzt irgendwie die Braunkohle-Dinger da zugemacht werden.
Ich habe keine Ahnung, was Bescheid. Also es ist echt so, ich frage mich auch, wie fest sitzt Tedesco noch im Sattel? Es gab irgendwie die Gerüchte, dass das Christian Heidel noch irgendwie ein Kaderplaner zur Seite gestellt werden soll. Das hat er jetzt wieder dementiert. Es kommt wieder diese typische Schalker Unruhe auf.
Ja. Und ich bin mal gespannt, wo die hinführt. Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, weil wir, um das jetzt quasi mal festzuhalten, der Relegationsplatz ist jetzt gerade 3 Punkte weg auf Schalke. Oder Schalke ist 3 Punkte weg vom Relegationsplatz. Und ich mach's mir jetzt gerade noch mal hier nebenher auf. Was denn hier? Wo sind denn hier die Termine? Ah, hier haben wir so die Termine. So. Schalke. Und Schalke spielt jetzt noch
gegen Leverkusen und in Stuttgart.
Genau. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn Stuttgart wieder so in den Kampf reingeht und Leverkusen einen ihrer rar gesäten Sahnetage erwischt diese Saison, dann und die Rückmannschaften, und davon steht ja zum Beispiel eine, gegen die sie spielen, hinter Schalke, und die Rückmannschaften passend spielen, dann kannst du auf einmal am Ende dieser Woche auf einem Relegations- oder vielleicht sogar auf einem Abstiegsplatz stehen, wobei da schon viel dazu kommen müsste. Der Abstiegsplatz direkt, der Relegationsplatz ist schon, glaube ich, eher wahrscheinlich. Ja, und dann bist du auf einmal in der Winterpause als Vizemeister und stehst auf einem Relegations- bzw. Abstiegsplatz, und dann müssen sie einkaufen. Oder etwas tun. Also ja, irgendwas muss getan werden. Ob es mit Einkaufen jetzt getan ist, weiß ich nicht.
Ich hab keine Ahnung bei Schalke. Ich habe letztes Jahr nicht verstanden, warum sie so gut waren. Dieses Jahr verstehe ich nicht, warum sie so kacke sind. Also ich hätte jetzt, dass sie letztes Jahr overperformed haben, fand ich jetzt schon irgendwie ein bisschen. Bundesliga ist besser geworden, Schalke ja nicht so. Dass sie da ein bisschen absinken, okay. Aber dass sie jetzt so hart im Abstiegskampf stecken, ich würde es jetzt mal so nennen noch. Natürlich ist es jetzt auch nicht so schlimm.
Also man muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, wenn Stuttgart im Abstiegskampf steckt, dann steckt Schalke mit einem Punkt mehr auch im Abstiegskampf.
Die Sache ist natürlich nur, dass Schalke natürlich eigentlich noch mit dem ganz, ganz miesen Start halt ja, also vom Tabellenende kommt und sich mittlerweile schon so weit hochgearbeitet hat. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass die ganze Zeit Neunter waren und jetzt langsam da abfallen, sondern
Wie viele Spiele haben die am Anfang am Stück verloren?
Fünf
waren es, ne? Ja gut, aber auch zu den fünf vom Anfang sind halt noch mal drei dazugekommen. Das haben wir vergessen. Dann noch mal drei Unentschieden, vier Siege.
Ja. Ja, das musst du auf jeden Fall im Auge behalten. Und das ist, ne? Also auch wenn sie jetzt halt nicht mehr alles am Stück verlieren, diese Hypothek tragen sie mit sich rum und die können sie noch nicht mal insofern wettmachen, dass sie halt bis zum Ende der Hinrunde auf einen, Stand jetzt, auf einen sicheren Mittelfeldplatz sind.
Also ich glaube, die werden einfach ein großes Problem daran haben, wenn man sagt, okay, weil ich sag mal so, wenn schon von Vereinsführungsseite kommt oder die Aussagen kommen, dass Heidel im Kaderplaner nochmal zur Seite gesetzt werden soll, dann heißt das ja eigentlich schon, wir gucken für den Winter oder die werden wahrscheinlich schon länger für den Winter gucken, weil alle Bundesligisten das machen. Nur die Frage ist halt, wen willst du in dieser Tabellensituation holen, der auch in Anführungszeichen Lust hat, der genug bringt und der aber trotzdem bezahlbar genug ist, dass du sagen kannst, selbst wenn wir es nicht mehr ins europäische Geschäft schaffen, hat sich dieser Einkauf trotzdem noch für uns gelohnt. Und das ist eine Mischung, die ganz, ganz schwierig ist, glaube ich. Weil du einen Spieler finden musst, der quasi billig genug ist, damit er kein finanzielles Loch reinreißt, auch wenn es in dem Fall Schalke ist und die erhebliche finanzielle Mittel haben. Aber lass die jetzt in der Champions League in der nächsten Runde rausfliegen und dann war's das mit den großen Einnahmen dieses Jahr. Ne? Und wenn dann kein europäischer Pokal nächstes Jahr ansteht, schwierig. Und in den letzten Jahren war jetzt auch nicht immer europäischer Pokal bei Schalke. Sodass du halt wirklich sagen musst, die müssen billig genug sein, um kein Loch in Geldbeutel zu reißen, müssen aber gleichzeitig gut genug sein, um dafür zu sorgen, dass man nicht absteigt. Und im Idealfall sind sie gut genug, um mit dafür zu sorgen, dass man sogar noch in den europäischen Pokal zurückkommt. Das ist schwierig, weil das ist die eierlegende Wollmilchsau.
Ja, und das auch dann halt, dass dazu kommt, ja, dass kein Verein im Winter gerne abgibt, ne? Das muss man ja immer noch dazu beachten. Also das ist schon sehr schwer zu finden. Ich bin gespannt.
Ja, bin ich auch. Ja, für Augsburg ist es sehr, sehr ärgerlich, weil man hätte einen wichtigen Schritt im Abstiegskampf machen können. Schalke hat seinen Big Point verspielt. Ja,
und aber ich finde, auf der reinen Leistung kannst du trotzdem aufbauen. Die war jetzt ja doch schon etwas verbessert. Im Vergleich zu den Wochen, wo es jetzt nicht so gut lief.
Ja, man soll ja auch nicht alles verteufeln.
Nee.
Zumindest, wenn man es nicht verteufeln muss. Abstiegskampf, da bleiben wir jetzt auch noch ein bisschen. Die nächsten zwei Spiele haben alle was mit Abstiegskampf zu tun. Das eine mehr, das andere etwas weniger oder nur teilweise. Und zwar ist das nächste Spiel jetzt erst bei Hamburg gegen die Bayern.
Hannover. Und
da muss man jetzt ja, merkst du, ist nicht mein Tag heute. Hannover gegen die Bayern, in Hannover. Ja. Also, was soll man dazu sagen? Die Bayern gewinnen 4-0.
Ja,
das war 2-0 zur Halbzeit.
Bayern halbwegs in Normalform, Hannover irgendwie komplett zusammengebrochen.
Ja.
Was willst du sagen?
Und man muss auch ganz ehrlich sagen, bei dem, ich glaube, das ist das 3-0 von Serge Gnabry, der quasi zwischen drei Nürnberger Verteidigern steht und sich einfach nur fallen lässt und so mit der Fußspitze an den Ball kommt. Das ist halt so der Moment, wo du sagst dann so, ja, Leute, wenn ihr keinen Bock mehr habt zu spielen, dann bleibt halt in der Kabine. Dann geht das Ding hier 3-0 gewertet aus und dann, ne, also, weil das war ja Arbeitsverweigerung stellenweise von was da defensiv gelaufen ist. Ich meine, ja, es sind die Bayern, aber trotzdem, das war ziemlich schlecht, wie das verteidigt wurde.
Ja, also das war jetzt irgendwie so ein bisschen überraschend auch, zumindest in der Hinsicht, dass Hannover zumindest vor dem Spieltag so von den Killerkindern noch eher die bessere Verteidigung hatte, aber so dann komplett auseinanderzubrechen. Ich meine, man muss sich das überlegen, ne? Also Düsseldorf hat halt in München gepunktet. Und Hannover verliert zu Hause 4-0.
Ja, das ist halt, wer nimmt, wie du es eben schon gesagt hast, ne? Wer nimmt wie den Abstiegskampf an?
Ja. Und wer punktet und dann halt auch mal in so jetzt vielleicht im Vorhinein erstmal aussichtslosen Spielen dann noch, ja? Also ich meine, ne, es ist nur ein Punkt, aber also wenn du das aktuell hochrechnest, was reicht dann zum Klassenerhalt? 25 Punkte aktuell oder für den Relegationsplatz. Ja.
Genau. Und das Ding ist halt auch, dieser eine Punkt ist zum Beispiel der Punkt, den Düsseldorf im Moment Vorsprung hat auf Nürnberg und deswegen auf dem Relegationsplatz steht. Das ist dieser eine Punkt, der alles ausmachen kann. Das ist der eine Punkt, der um Arbeitsplätze entscheiden kann, der um jede Menge Geld entscheiden kann, Aufstieg, Abstieg, Klassenerhalt, alles. Das ist, jeder Punkt ist der Kampf wert. Und man hat diese Saison gesehen, dass es möglich ist, gegen die Bayern zu bestehen. Und dass es sich lohnt, zu kämpfen. Ich meine, wir werden es diese Woche natürlich dann auch nochmal sehen. Wir haben ja aus Frankfurter Sicht jetzt auch noch am nächsten Sonntag das Spiel gegen die Bayern. Oder beziehungsweise nächstes Wochenende das Spiel gegen die Bayern, am letzten Spieltag der Hinrunde. Muss man mal gucken, wie viele Körner da dann noch sind nach der englischen Woche. Und dass dann noch was geht. Aber sich kampflos ergeben, das ist halt, du siehst halt hier einfach, Hannover ist jetzt das Schlusslicht der Bundesliga mit 10 Punkten aus 15 Spielen. Das ist so, also, das ist jetzt keine Phrase, ne? Aber so bleibst du halt nicht in der ersten Liga. Und wenn du so spielst, auch wenn es die Bayern sind, hin oder her, ich erinnere mich an Freiburger, die vor 2 oder 3 Jahren, glaube ich, abgestiegen waren, die am vorletzten Spieltag noch irgendwie die Bayern geschlagen haben und trotzdem noch abgestiegen sind. Aber die haben gekämpft und gefightet ohne Ende. Und ja, wenn du nach 15 Spieltagen mit 10 Punkten dastehst, dann musst du das halt jetzt schon machen. Dann kannst du nicht mehr warten bis zum vorletzten Spieltag, um es nochmal rauszureißen.
Nee, also es war schon irgendwie etwas erbärmlich. Mhm. Und es ist, ich weiß nicht. Also kadertechnisch würde ich Hannover immer noch besser einschätzen als Düsseldorf und Düsseldorf und Nürnberg zumindest. Aber
ich schätze das auch so ein, dass die einfach den besseren Kader haben.
Eigentlich. Ja, ja, sollten sie haben, aber es ist
Personalien, ja.
Irgendwie bringen sie es nicht auf den Platz und müssen jetzt echt aufpassen. Also ja, so langsam. Jetzt, ne? Also Stuttgart hat den Kampf angenommen.
Und das ist halt zum Beispiel das Ding, man hat jetzt 4 Punkte Rückstand auf Stuttgart.
Das ist die Sache,
man hat 4 Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Und Düsseldorf hat gewonnen. Nürnberg hat auch gefightet, wir haben auch schon drüber gesprochen.
Ja.
Ja, allerdings jetzt nicht so glanzvoll.
Nö, aber also wenn du lass Nürnberg in 4 Spielen die Leistung bringen und die holen dann vielleicht 4 Punkte daraus, ja? Also
genau.
Dann bist du bei einem Schnitt, der über dem von Hannover liegt. So,
genau.
Und jetzt musst du halt gucken. Erstmal nach Freiburg, dann wird es vielleicht etwas schwer, aber dann hast du ein Heimspiel gegen Düsseldorf am letzten Spieltag der Hinrunde. Also,
ja.
Wenn du das verlierst, dann hui. Dann ist dann brennt der Baum.
Man kann natürlich genauso sagen, du kannst beide Spiele gewinnen, plötzlich, wo ich hier zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Ansagen oder keine Ansicht zu habe oder keine noch nichts sehe, dass es in die Richtung gehen könnte.
Ja.
Aber man kann natürlich auch sagen, du gewinnst die letzten beiden Spiele, hast auf einmal 16 Punkte und die Sonne ist nur halb untergegangen, je nachdem, was die anderen vorne machen. Aber im Großen und Ganzen, also wenn da jetzt nicht langsam eine Reißleine gezogen wird und wenn es tatsächlich nicht der Trainer ist, ich glaube, wenn die englische Woche jetzt hier böse zu Ende geht, dann sollte man eventuellerweise darüber nachdenken, ob man vielleicht die Winterpause nutzt, um einen neuen Trainer zu implementieren. Oder vielleicht nochmal ein, zwei, ja, du kannst eigentlich keine Spieler einkaufen, weil mal ganz im Ernst, so doof wie das klingt, aber du kannst vielleicht gucken, dass du vielleicht ein paar gute Zweitliga-Kicker kaufst, die sagen, im schlimmsten Fall gehe ich wieder mit Hannover runter in die zweite, aber ich kann ein halbes Jahr jetzt noch Bundesliga spielen. Da kannst du vielleicht noch gucken, dass du da jemanden kriegst. Also da musst du halt auch gucken, dass du einen kriegst, der abgegeben werden kann, ne?
Ja.
Terodde werden sie nicht kriegen.
Ja gut, Terodde hat in der Bundesliga auch nicht wirklich funktioniert.
Ja.
Mal gucken.
Ja, aber es bleibt abzuwarten, da muss auf jeden Fall jetzt wirklich was kommen, wie gesagt, Bayern hin oder her. Denn die anderen stehen in den Startlöchern und mit die anderen meine ich zum Beispiel Düsseldorf, die sind nämlich das nächste Spiel, Düsseldorf gegen Freiburg. Und, man glaubt es kaum, wir haben es aber jetzt eben gerade schon mal angesprochen, Düsseldorf gewinnt 2-0.
Ja.
Und das völlig relativ verdient. Absolut verdient. Vor allen Dingen mit einem Doppelpacker vom Innenverteidiger und ich meine sogar Kapitän Kaan Ayhan. Der Kapitän? Will ich nichts Falsches sagen. Die Düsseldorfer mögen mir verzeihen, sollte er es nicht sein. Nein, ein gewisser Bocek ist Kapitän. Ah nee, das, doch, warte. War das richtig? Ja, ja, Bocek ist Kapitän. Aber Kaan Ayhan, der ist, Abwehrchef. So. So, das war, ja, sorry, ein bisschen verwirrt. Der war sehr lange, der war lange verletzt, ich glaube jetzt fast 4 oder 5 Spieltage. Kommt wieder mit einem Doppelpack und man muss natürlich dazu sagen, Düsseldorf hat sich das erkämpft und wenn man sich das Spiel anguckt oder auch die Zusammenfassung anguckt, da war noch Luke Bacchio, der eigentlich noch auf 3-0 stellen muss, der den Pfosten trifft und es war schon das klare Chancenplus von Düsseldorfer Seite und das war ein absolut verdienter Sieg, der auch höher hätte ausfallen können, ja, was glaube ich auch dem Torverhältnis gut getan hätte. Aber Freiburg, also du überrennst letzten Spieltag Leipzig mit 3-0 und nimmst die komplett aus dem Spiel und findest hierzu, ich glaube, 2 Torchancen gefühlt. Was war das denn?
Das war, ich meine, natürlich ist Düsseldorf ein komplett anderer Gegner als Freiburg, so von der Spielweise her. Aber das war irgendwie schon, ja, das war erbärmlich. Soweit kann man das ungefähr sagen. Also 63% Ballbesitz haben und dann 6 Torschüsse daraus zu produzieren, während Düsseldorf 21 abgegeben hat, während sie deutlich weniger den Ball hatten. Das ist schon,
ja. Und vor allen Dingen,
also es waren
101 Fehlpässe.
Ja, gut, ja. Aber es ist gut, die Passquote. Die
schlechtere Zweikampfquote.
Ja, also es ist was. Ich weiß auch nicht. Es
anscheinend
ist viel zugelassen. Düsseldorf zum ersten Mal mit einem Tor nach einer Ecke. Auch das irgendwie schlecht verteidigt gegen Ayhan da. Und ja, also das, wie gesagt, du hast es erwähnt, das 2-0, darüber können sie noch glücklich sein. Das war also sowohl in der Defensive, wo sie echt viel zugelassen haben, als auch in der Offensive, wo ihnen gar nichts eingefallen ist, haben sie da nicht viel geleistet. Und so gehst du jetzt aus Spielen gegen Düsseldorf und Leipzig mit 3 Punkten raus. Und das ist so das, was du daraus auch mindestens holen willst. Obwohl du halt eigentlich die Basis für ein paar Bonuspunkte gelegt hattest.
Aber, ja, das auf jeden Fall.
Muss dazu sagen, Freiburg zwar jetzt auf Platz 12, spielen aber gegen die gegen erwähnte Hannover und gegen Nürnberg. Also mit 2 theoretisch einfachen Spielen noch zum Abschluss, aber vielleicht liegen
gut, die nicht man so. Gut, man hätte auch sagen können, ne, die englische Woche gegen die aktuellen Abstiegskandidaten oder gegen die aktuellen Relegationen und die 2 Abstiegsplätze. Ja. Das erste haben sie jetzt schon mal verkackt und man muss dazu sagen, sie haben es nicht nur verkackt im Sinne des Abstiegskampf oder der Hilfe für Fortuna, ja, sondern sie haben es auch vor allen Dingen aus eigener Sicht verkackt. Denn man hätte da mit einem Sieg Düsseldorf hätte dann weniger Punkte gehabt. Man hätte quasi sage und schreibe 9 Punkte Abstand auf den Relegationsplatz haben können und hätte dann noch gegen Nürnberg und gegen Hannover gespielt. Das heißt also quasi, man kann sich hier vor der Winterpause so ein schönes Punktepolster auf den Relegationsplatz anarbeiten, eigentlich mit 3 Spielen, dass man sehr, sehr geschmeidig in den Winter gehen kann und zum Beginn der Rückrunde erstmal nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun hat. Ja. Und jetzt ist man, naja gut, ist jetzt glaube ich ein bisschen zu viel zu sagen, mittendrin statt nur dabei, weil es immer noch 5 Punkte sind, die man Rückstand hat. Aber man ist quasi, ja, der. Also wir haben, wenn man es jetzt mal so
lassen, sowas so würde ich sagen.
Genau, man, also es sind 6 Mannschaften, die definitiv sich im Abstiegskampf befinden, meiner Meinung nach.
Ja.
Und wenn man dann jetzt halt sagt, gut, Freiburg hat 2 Punkte mehr, es kann nach einem Spieltag wieder anders aussehen, dass es 6 andere Mannschaften sind, aber man hätte sich halt wirklich absetzen können und das ist, glaube ich, das Wichtige.
Ja, aber die Chance hat man immer noch. Ja, also wenn sie jetzt noch 6 oder eigentlich, wenn sie schon 4 Punkte holen, sollten sie, glaube ich, machen, brauchen sie sich erstmal nicht so viel Gedanken zu machen.
Ja, da das auf jeden Fall. Aber
auch weil halt die letzten drei halt wirklich, wirklich schlecht sind zurzeit.
Ja. Wobei, wie gesagt, ne, Düsseldorf, ja, anscheinend ja, den Kampf auf da besser Fall. Angenommen hat.
Ja, klar. Nee, also das ist die Prämisse, dass sie das halt erstmal holen müssen. Aber wenn sie das schaffen, dann glaube ich, dass sie sich da erstmal weniger Gedanken drum machen müssen.
Genau. Bin ich absolut bei dir. Und jetzt haben wir auch nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun.
Im Gegenteil.
Denn jetzt kommen wir oben in der Tabelle an, denn wir reden jetzt vom Herbstmeister. So viel kann man schon mal vorwegnehmen. Borussia Dortmund gegen Bremen. Borussia Dortmund gewinnt 2-1. Wie hast du das Spiel gesehen? Oder wie viel hast du davon gesehen?
Also alles.
Wie fandest du es? Hast du komplett gesehen?
Ich habe komplett gesehen, ja.
Da kann ich ja auch mal kurz ein bisschen ranten, dank Sky. Richtig schön nicht so viel gesehen, weil die im Moment eine Bildqualität haben, die ein Träumchen ist, das kann ich euch sagen. Aber ja, gut.
Und dazu kommen diese schönen Werbeeinblendungen, die dann den Bildschirm so minimal machen. Aber
ja. Komischerweise in der Werbung ruckelt das Bild nie, ne? Merkwürdig.
Ja.
Naja.
Wie habe ich es gesehen? Dortmund hat ziemlich gut begonnen, schnell zwei Tore gemacht und dann ist Bremen aber mal ausnahmsweise nicht auseinandergefallen. Also die haben, glaube ich, von Anfang an versucht, so ihr Heil in der Offensive zu suchen.
Mhm. Sehr gut dagegen gehalten.
Sehr gut dagegen. Sind mit dem Konzept natürlich auch erstmal ein bisschen auf die Fresse geflogen mit den Gegentoren, aber haben es noch zum Anschluss gepackt, aber dann...
Aber gut, jetzt mal ehrlich, wer kann auch damit rechnen, dass Alcacer trifft, wenn er in der Startaufstellung
das
steht?
Stimmt, das kann ja
gar nicht rechnen.
Naja, aber das ist schon, man muss auch halt sagen, also mit Dortmunds Umschaltspiel erinnert wirklich an Kloppsche Zeiten.
Das oh
ist
ja.
Schon echt brutal. Also das ist krass, wie die kontern können. Und ja, aber da Bremen macht's ganz gut. Wie gesagt, kommt zum Anschluss und dann ist es ein ziemlich gutes und ich würde sagen, ausgeglichenes Spiel, oder? Bis zum Schluss.
Ja, zum Ende hin ziemlich gut. Also man muss auch mal dazu sagen, viele lachen ja oder beziehungsweise er wird ja oft belächelt, Max Kruse, weil er ja wohl das ein oder andere Kilo mehr auf den Rippen hat oder weil er immer relativ stämmig aussieht. Zeigt aber auch bei dem 2-1 einfach, was er trotzdem für eine Technik hat. Also es war ein genialer Schuss. Und das vor allen Dingen aus einem Angriff raus, der eigentlich schon, ich will jetzt nicht sagen verloren war, aber der Pass, den Kruse bekommen hat, der war eigentlich schon so scheiße, um es jetzt mal so zu sagen, dass er den noch so verwertet hat, Chapeuchen. Und dann, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit, das war offen. Also ich glaube, Dortmund hat nicht unverdient gewonnen, aber wenn das Ding hier 2-2 ausgeht oder von mir aus auch 3-3, dann kann sich auch keiner beschweren. Also
nö, das war ein Spiel, in dem da am Ende noch viel möglich war. Also beide Seiten nochmal mit Chancen. Und dann ist das vielleicht so das Quäntchen Glück oder Spielglück, sagen wir es mal so, dass du dann brauchst, um solche Spiele eben nicht noch irgendwie spät zwei Punkte dann zu verlieren, sondern drei Punkte zu holen.
Ja.
Und damit am Ende der Saison Meister zu werden.
Oder es ist so. Ja dann sogar noch ein Tor von Götze annulliert worden, wegen Abseits meine ich. In der 96. Spielminute oder so. Und da muss man dann auch sagen, es ist natürlich klar, absolut richtig vom Videoschiedsrichter. Und das ist auch gut so, dass da eingegriffen wurde. 3-1 wäre jetzt aber dem Spielverlauf auch... Es wäre dem Spielverlauf gerecht gewesen, weil ja Dortmund schlicht und ergreifend einfach drei Tore geschossen hat. Aber so sieht es nicht ganz so schlimm aus. Dortmund hat trotzdem seine drei Punkte und ja, Bremen, sie sind jetzt nicht irgendwie untergegangen oder so. Sie haben sehr gut dagegen gehalten.
Ja, ich meine, letztlich kannst du dir für so eine Leistung halt immer wenig kaufen, bis auch vielleicht, dass dein Torverhältnis nicht ganz so drunter gelitten hat. Aber letztlich bleibt Bremen bei 21 Punkten stehen und ist natürlich schon für die auch ein bisschen ärgerlich, aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, denn wenn sie diese Leistung wiederholen, dann nochmal punkten.
Ja, und jetzt
also sind natürlich keine einfachen Gegner mit Hoffenheim und Leipzig, aber ja, also Hoffenheim.
Aber das ist ein Fingerzeig, da musst du was holen, wenn du oben dabei bleiben willst.
Ja, ja? Und ich meine, das sind beides Teams, die auch ihre Probleme haben. Ja, die nicht die perfekte Saison spielen. Von daher, mal gucken, was geht für Bremen.
Ja, und ich habe gerade mal geguckt, Dortmund. Die nächsten zwei Spiele, die anstehen, ist einmal Fortuna Düsseldorf in Düsseldorf. Das muss natürlich aus Sicht des amtierenden Herbstmeisters, müssen es klare 3 Punkte sein. Morgen ist das sogar schon. Und dann spielt man gegen den Tabellenzweiten, gegen Borussia Mönchengladbach, was zum jetzigen Zeitpunkt dann tatsächlich aus Dortmunder Sicht das zweitschwerste Spiel der Saison sein sollte, denn das andere Spiel war gegen die Bayern, was sie ja auch schon gewonnen haben.
Wobei und man sollten, jetzt das vielleicht ein bisschen relativ, also ich hatte das lange genauso gesehen, aber jetzt nach Gladbachs Auftritt gegen Hoffenheim bin ich da etwas skeptischer.
Ja, ich glaube.
Ich glaube, das Spiel in Gladbach wäre spannender als das in Dortmund.
Ja. Aber das stimmt. Ja. Da kann man natürlich dazu sagen, oh Leute, freuen wir uns schon mal auf die Rückrunde, denn das letzte Spiel der Rückrunde ist ja in Gladbach. Und wenn Gladbach diese Heimstärke behält und der Abstiegskampf spannend wird, die Meisterschaft spannend bleibt und nicht zu früh entschieden ist, dann kann das noch wichtig werden, dieses Spiel. Behalten wir schon mal im Hinterkopf, ist ja noch ein bisschen hin. Man muss aber im Großen und Ganzen eigentlich schon dazu sagen, und da kann man dann auch mal wirklich sagen, Chapeau, denn sollte jetzt erwartenderweise gegen Düsseldorf und wahrscheinlich zu Hause auch gegen Gladbach gewonnen werden, zumindest solange Gladbach so auftritt wie jetzt am Wochenende, geht man ungeschlagen in die Winterpause. Man hat mit Tottenham ein sehr attraktives Los in der Champions League und mit Werder Bremen ein sehr attraktives Los im DFB-Pokal. Ich glaube, im Moment lässt sich als Dortmund-Fan sehr, sehr gut leben und auch als Spieler und auch als Vereinsführung ist es, glaube ich, sehr angenehm im Moment in Dortmund. Weil sehr viel richtig gemacht wurde, ja, und das merkt man im Moment.
Bin auch gespannt, also wenn, ob jetzt ist es so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, geht mir ein bisschen unter, aber vielleicht jetzt doch, weil es irgendwie ein bisschen mehr über die Probleme der Bayern berichtet wird, als was für eine Saison Dortmund ja eigentlich spielt.
Ja, immer das stand ja auch schon sehr oft in der Kritik, ne? Das war ja schon sehr hoch in der Kritik.
Immer noch ungeschlagen und gut, ich glaube jetzt die Hinrunde sollten sie noch ungeschlagen beenden. Dann hast du aber zu Beginn der Rückrunde so ein paar Spiele, wo es dann die erste Niederlage setzen könnte, in Leipzig oder in Frankfurt. Ja. Wann es dann so
ist, werden wir
sehen. Aber es ist schon, finde ich, recht beeindruckend, so lange ohne Niederlage durchzukommen. Vielleicht ist man das einfach so ein bisschen zu sehr gewohnt durch die letzten Jahre in Form von Bayern, dass es halt eine Mannschaft gibt, die das hinlegt. Aber
ich finde es halt auch krass. Also Dortmund spielt halt mit Abstand, ich glaube, seit 6 Jahren, seit der letzten Meisterschaft irgendwie das beste Jahr, was die abrufen können.
Ja, und zumal, ich muss dir noch denken, denn letztes Jahr haben sie sich gerade so in den Champions League gerettet.
Ja.
Durch ein 3 Tore besseres Torverhältnis gegenüber Leverkusen oder so. Also, ne, das kannst du ja.
Ja. Und dann kommt halt, wann war es denn? Vor 3 oder 4 Spieltagen war es doch, glaube ich, irgendwie, wo dann, also wie gesagt, andere Mannschaften legen sowas hin. Frankfurt hatte da zu dem Zeitpunkt noch seinen Lauf mit den 11 Spielen ungeschlagen. Also nicht nur in der Bundesliga, sondern übergreifend auch in der Europa League.
Ja, vor allem 10 von 11 gewonnen vor allem.
Genau, und 10 von 11 davon gewonnen. Und Dortmund legt eine unfassbare Saison hin. Und zu dem Zeitpunkt natürlich auch Gladbach mit einer unfassbaren Saison, die sie ja immer noch spielen als Tabellenzweiter im Moment. Es ist ein Doppelpass, der, glaube ich, fast 2 Stunden lang geht. Und es wird eigentlich nur über die Bayern geredet. Und das war ja jetzt schon des Öfteren in der Kritik. Also bin ich da vollkommen bei dir. Für mich wird auch tatsächlich zu oft über die Bayern geredet. Und es wird viel zu selten mal darüber geredet, was andere Mannschaften denn so reißen, weil auch Bremen, die seit Jahren immer wieder Probleme hatten und nicht mal an europäischen Pokal denken konnten, stellenweise, haben einen unfassbar guten Start gehabt und wenn man so Leistungen fährt, wie gegen Dortmund zum Beispiel im Moment, dann mache ich mir da jetzt nicht die Gedanken, dass man da am Ende nichts mit dem europäischen Pokal zu tun haben könnte. Also für mich ist Bremen, wenn die Leistung so bleibt, ganz klar ein Favorit, der mitkämpft um Europa. Und ich finde, das ist weit herauszuheben, meiner Meinung nach auch, ja. Also, weil du einfach weil du sowas auch einfach mal würdigen musst, ja. Wenn Mannschaften so eine Leistungssteigerung haben.
Ja. Ja, ja. Also auf jeden Fall. Ich meine, ob es jetzt dann reicht am Ende, muss man gucken. Ne? Gibt es jetzt auch einige, die da um die europäischen Plätze mitspielen. Aber du hast ja am Anfang der Saison gesehen, ne? Da hatten sie selber so einen Lauf. Dann auch mal Spiele gewonnen, das vielleicht, wo die Siege vielleicht ein bisschen glücklich waren. Aber sowas kann ja nochmal passieren. Und dann kämpfst du dich da oben wieder rein. Von daher, es ist recht spannend.
Ja, auf jeden Fall. Und es, ich meine, gut, es ist immer sehr viel mit was wäre, wenn, aber ja, wir werden, ich bin mal gespannt, und das ist jetzt mal ganz schön, wenn man eine Hinrunde mit einer englischen Woche abschließt, weil quasi die Leute das jetzt hören und eine Woche später das Ende der Hinrunde hören von uns und man dann wirklich mal den direkten Vergleich hat, wie können sich Aussagen und auch Meinungen und auch das Tabellenbild innerhalb von einer Woche hier jetzt so verändern. Ja. Also, wer weiß. Lass Dortmund die nächsten zwei Spiele verlieren. Glaub's nicht, aber
tue ich mich auch schon mit dem Gedanken, aber
who knows. Lass es zu, ne?
Wir werden sehen.
Zum Beispiel, ja, es kann ja noch alles passieren, deswegen wir sind gespannt. Wir haben als nächstes Leipzig, das erste Sonntagsspiel, Leipzig gegen Mainz. Und ja, Leipzig gewinnt souverän mit 4-1. Es hat sehr viel geschneit bei dem Spiel, das hab ich davon noch in Erinnerung. Und ja, ich weiß ehrlich gesagt so gar nicht, also man muss jetzt dazu sagen, da ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen Schande über mein Haupt, Leipzig, Mainz, das ist jetzt nicht unbedingt so das Spiel, was ich mit Wonne verfolge. Der Fernseher läuft halt und es läuft halt nebenher, sozusagen quasi. Und man guckt dann immer mal so auf die Tore. Es waren auch anständige Tore dabei. Und im Großen und Ganzen kann man, glaube ich, auch einfach sagen, Leipzig hat sich aufgerappelt nach der Niederlage gegen Freiburg. Und ja, Mainz hat ja, defensiv Mainz, diesmal nicht so gut gestanden.
Mainz hat defensiv diesmal nicht so gut gestanden und den kleinen Lauf, den sie hatten, der hat dann doch jetzt ein endgültiges Ende gefunden, nachdem es auch schon letztes Mal gegen Hannover nur zu einem sehr schmeichelhaften 1-1 gereicht hat. Mhm. Ja, es ist bis auch hier wie ähnlich zu Bremen einen recht offensiven Ansatz gewählt, so vergleichsweise offensiven Ansatz, sage ich mal, oder vielleicht offensiver als es gegen Leipzig, das ja gegen tiefstehende Teams durchaus Probleme hat diese Saison, siehe das Spiel gegen Düsseldorf oder so. Mhm. Dann fangen sich auch zwei frühe Tore, kommen auch ran, aber gestalten dann im Gegensatz zu Bremen das Spiel nicht so eng, sondern werden dann recht deutlich doch noch abgefertigt.
Ja, mit 4-1 auf jeden Fall. Also ich sag mal so, man fängt sich halt früh das 1 und das 2-0. Ich glaube, nach nicht mal 20 Minuten steht es 2-0. Nach einem Doppelschlag. Dann macht man, ja gut, in der 38. Minute das 2-1. Das ist jetzt, man kann jetzt nicht irgendwie sagen, dass das irgendwie psychologisch wertvoll wäre, weil so kurz vor der Pause ist es dann doch noch nicht. Ja, und dann ist in der zweiten Halbzeit, glaube ich, sehr viel Abnutzungskampf, bis es dann irgendwann in der 75. oder 74. Minute, weil man aufrückt, dann die Bahn offen ist für Werner und naja, dann machst du halt auf, weil du irgendwie versuchst, noch was zu retten, eventuellerweise, und ob du dir dann jetzt noch das 4-1 fängst oder nicht, das ist dann, also, weil das Einzige, was man zum 4-1 wirklich sagen muss, das war ein unfassbar geiles Tor von Werner. Das war ja ein ziemlicher Strahl, den er da ausgepackt hat, nachdem er quasi den spiegelverkehrten Robben gemacht hat und den Ball einfach wie ein Strich in den Winkel knallt. Das war schön anzusehen, aber ja, war jetzt auch, nachdem die nach dem 3-1 so aufgemacht haben, jetzt auch nicht mehr so verwunderlich, sage ich jetzt mal, dass da noch eventuellerweise noch eins fällt.
Nö, also das war durchaus abzusehen. Aber ja, ganz interessante Spielweise gewählt. Ich finde ja auch immer begrüßenswert, wenn in der Bundesliga ein bisschen offensiver Ansatz gewählt wird nach letzter Saison, wo irgendwie gefühlt 2-3 Teams versucht haben, ein Tor zu schießen, den Rest eher die Null zu halten.
Mhm.
Aber in dem Fall hat es halt nicht funktioniert. Was willst du sagen?
Genau. Und da wir ja englische Woche haben und mehrmals zu hören sind, haben wir beide uns schon im Vorfeld gesagt, dass wir heute vielleicht ein bisschen durchrushen, in Anführungszeichen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich fand jetzt nicht, dass wir, und da können wir natürlich gerne berichtigt werden jederzeit, großartig was vernachlässigt haben oder so. Also ich finde jetzt auch nicht, dass wir irgendwie so richtig durchgehampelt sind. Also war eigentlich ganz okay. Und dann haben wir jetzt nur noch ein Spiel und es ist aufgrund der Euroleague-Spiele unter der Woche wieder mal ein Spiel, was uns sehr interessiert, denn es ist Frankfurt, die zu Hause gegen Leverkusen spielen. Und ja, man gewinnt 2-1 nach zwei sieglosen Spielen. Und ja, was soll man sagen? Also Leverkusen hat eigentlich, also Frankfurt beginnt unfassbar stark, hat eigentlich einen sehr, sehr starken Anfang und Leverkusen kommt wie aus dem Nichts zu einem Tor, was aber aberkannt wird, weil die Sicht des Keepers behindert war.
Von einem im Abseits stehenden Spieler.
Genau. Also ansonsten wäre es ja jetzt quasi nicht unbedingt so strafbar gewesen, aber dadurch, dass er im Abseits stand, wurde dann auch durch den Videoassistenten angesagt und wurde dann auch widerrufen, der Treffer. Und ja, kurz danach muss schon wieder der Videoassistent eingreifen, weil Da Costa zum 1-0 trifft, der, wo alle auf Abseits reklamiert haben und ich auch im ersten Moment sagte, schwierig. Allerdings war der Leverkusener Spieler, der versucht hat, die Flanke wegzugrätschen, der hat das so lange Bein gemacht, dass er das Abseits aufgehoben hat. Aus Leverkusener Sicht natürlich sehr, sehr schade. Und ja, nach einem unfassbar starken, also ich kann mich noch daran erinnern, der Kommentator im Spiel sagte noch, es ist eine relativ überraschende Führung für Frankfurt. Weiß jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde, dass ich sagen würde, überraschend, aber es war schon eher so, also Leverkusen war jetzt nicht besser, aber ja, das hätte auch 1-1 in die Halbzeit gehen können oder 0-0, glaube ich. Also war jetzt nicht so, Frankfurt hatte klar den besseren Anfang, also den besseren Start und vor allen Dingen auch den besseren Start in die zweite Hälfte, wo dann natürlich auch das 2-0 zu dem Zeitpunkt vorgelegt wird. Ja, und dann war es irgendwie ein bisschen komisch, weil dann macht Leverkusen einen Doppelwechsel und auf einmal kamen die richtig und wurden plötzlich ziemlich stark. Machen auch das 2-1.
Fandest du sie so stark? Weil, also natürlich waren es 2-1, aber ich fand jetzt nicht, dass sie.
Naja, da waren dann schon so
die Mega-Chancen hatten.
10 starke Minuten, wo sie auch wirklich das Spiel kontrolliert haben. Das ist ja eigentlich so das Ding. Das ist die Frage,
also,
hat Frankfurt zurückgeschaltet oder.
Gut.
Aber das weiß man ja dann nie, ne?
Nee. Aber ich meine, jetzt bis auf das 2-1 und jetzt noch natürlich die Chance von Volland am Ende. Oder war es Volland? Ja, ich meine Volland.
Ja, ich glaube
also,
auch.
Zumindest muss sich der Frankfurt mit den Chancen, die sind auch Jovic und Rebic hatten, nicht verstecken.
Nee, das auf keinen Fall. Also man, wie du schon sagtest, also ich glaube, wenn das Spiel hier 4-2 ausgeht, ist es auch vollkommen gerecht.
Ja.
Ich hätte da eine Sache, die ich noch, wo ich, oder sagen wir so, ich hab da zwei Sachen, wo ich ganz gerne deine Meinung zu hätte.
Mhm.
Die eine Sache ist, was oder beziehungsweise hast du auch das Gefühl, weil ich habe es ja letzte Woche auch schon mal gesagt, dass Rebic im Moment wirklich tatsächlich einfach zu selten den Kopf hochnimmt? Irgendwie.
Ja, wobei ich nicht glaube, dass das Problem ist, sondern ich glaube halt einfach, Also der hat jetzt zwei Tore in der. Wo steht er? Bei wie vielen Toren gerade? Ich die Saison. Oh. Vier Stück, meine ich.
Da weiß ich jetzt nicht. Warte, das muss ich gerade erstmal gucken.
Diese nee, es sind fünf sogar, sieh mal.
Fünf, ja.
So. Das ist sogar mehr, als ich dachte. Ja, aber es ist jetzt. Also die letzten drei Spiele ohne Tor geblieben. In der Europa League hat er, glaube ich, meine ich, dann eher weniger Tore gemacht und vielleicht will er aktuell halt das so ein bisschen erzwingen und dann fehlt ihm so ein bisschen der Überblick. Solange du weiter gewinnst, kannst du das verschmerzen, aber es ist schon was du im Auge behalten solltest. Aber ich glaube halt, ja, dass es sich mit dem nächsten Tor dann auch wahrscheinlich wieder etwas legen wird.
Also ich fand vor allen Dingen auch, mir geht's nicht mal unbedingt so um das Torgefährliche, sondern mir geht es eigentlich eher darum, ich meine, klar, er arbeitet ja mit, das muss man ihm ja wirklich lassen. Und er ist halt auch mal einer, der auch mal dazwischen haut. Und man muss auch dazu sagen, er kann halt auch wirklich Bälle behaupten und er ist halt auch sehr stark im Zweikampf, weil er körperlich auch sehr stark ist. Allerdings finde ich, dass er halt manchmal dadurch, dass er den Kopf nicht hochbekommt, die besser positionierten Spieler nicht sieht. Und er hatte halt manchmal Situationen, wo zwei freie Spieler in Strafraumgrenze oder in Strafraumnähe sind und er halt lieber in drei Gegenspieler reinläuft und versucht zu dribbeln.
Ja, ja,
das ist geil, wenn es funktioniert, aber halt nicht immer.
Ja, ich meine, das unterscheidet ihn halt noch von einem Weltklasse-Spieler. Vielleicht wird er das auch nicht so ganz rausbekommen, aber du hast halt auch schon Szenen gehabt, wie zum Beispiel der Konter gegen Schalke. Ich weiß gar nicht, welches Tor das war, aber wo er dann halt irgendwie doch auch das Auge für Jovic hat. Also es ist, glaube ich, kein grundlegendes Problem, sondern wirklich aktuell eher so in dem Umstand bedingt, dass er da irgendwie vielleicht so ein bisschen den Anschluss an Alea und Jovic nicht verlieren will.
Man muss auch sagen, er hat kein schlechtes Spiel gemacht. Er hat ja auch,
also wenn Alea getroffen hätte. Da fand ich schon, dass das ein schlechtes Spiel gemacht hat.
Ja. Wenn Alea nach seiner Vorlage getroffen hätte, dann hätte ihn wahrscheinlich auch jeder hochgejubelt, weil diese Vorlage halt auch mit der Brust weitergespielt war, echt schön war.
Hat er nicht auch den Ball auf Kostic gespielt vom 1-0? Also den Ball, den Kostic schon zum Assist genutzt hat?
Oh, tatsächlich. Nee, gar nicht. Vorbereitung Alea.
Nee, ich meine nicht das Tor von Kostic, sondern das Tor von Da Costa. Wo?
Ach so, oh, Kostic, das weiß ich nicht. Das kann sein.
Also er hatte durchaus, ja, aber so grundsätzlich verteilt er auch mal die Bälle da vorne, von daher.
Und man muss auch dazu sagen, man hat halt bei dem Spiel jetzt auch eine Sache gemerkt, er muss mit zwei Spielern verteidigt werden, weil er ist ja trotzdem das ein oder andere Mal durchgekommen und war sackgefährlich im Abschluss. Und er muss einfach mit zwei Spielern verteidigt werden und an Alea muss auch immer mindestens einer drauf sein und daraufhin werden natürlich die Seiten auf. Und wer hat getroffen? Die beiden Außenverteidiger. Ja? Weil die Jungs dann plötzlich auf einmal keiner mehr auf dem Zettel hatte, weil die Innenverteidiger viel zu sehr damit beschäftigt waren, an den Herren Alea und Rebic und vor allen Dingen auch an einem stark aufspielenden Gacinovic dran zu bleiben. Und das hat dann natürlich, also man merkt das schon, das finde ich sehr. Aber um das jetzt gar nicht mehr künstlich in die Länge zu ziehen, ich hätte noch die andere Sache, die ich sagen würde, weil das war ja nur die eine, wo ich auch mal deine Meinung zu hätte. Und zwar, ich sag mal nur gelbe Karten. Wie fandest du denn die Verteilung oder beziehungsweise allgemein die Verteilung der gelben Karten in diesem Spiel? Oder die Schiedsrichterleistung, was Körperlichkeit angeht? Sagen wir es mal so.
Ja, also ich bin irgendwie in den letzten Jahren, finde ich, dass Brüch etwas abgebaut hat. Mhm. Und jetzt war halt auch wieder so ein Spiel, wo das fand ich irgendwie unpassend. Also ich weiß, auch Herrlich hat auf der Pressekonferenz nach dem Spiel rumgejammert, von wegen, dass die Frankfurter so viel unfair oder so unfair gespielt haben oder so hart. Aber natürlich hatten sie eine etwas härtere Gangart als, oder einen etwas härteren Spielstil, sagen wir es mal so, als Leverkusen. Aber das hat in keiner Weise dieses Ungleichgewicht in gelben Karten begründet, dass ja wirklich lange bei, ich weiß, bei was stand es? Ich glaube 4-0, bevor dann auch irgendwann dann die erste Karte an einen Leverkusener ging.
Ja, also und letzten Endes waren es dann 4-2.
Ja, gut.
Wie es dann ausgegangen ist.
Ich meine, die letzte Karte kannst du dann geben gegen Gacinovic. Aber gerade so mit den ersten habe ich dann doch enorme Probleme gehabt, weil ich die einfach unnötig fand und auch irgendwie von der Linie her.
Also ich finde, Ich finde, sowohl die erste als auch die zweite sind vollkommen gerechtfertigt. Diese dritte gegen Havertz. Also bei dem, also man kann eigentlich schon froh sein, dass beim ersten der Knochen nicht durch ist. Ganz ehrlich, so wie er ihm da unabsichtlich auf den Fuß steigt, aber da musst du halt einfach dann gelb geben. Willems. Und naja, ein Dicker trifft halt beim Abgrätschen des Balles, wo er auch den Ball trifft, aber auch noch gleichzeitig mitten nochmal denselben Fuß. Ja, gut. Die kann man geben, meiner Meinung nach. Die gelbe von Alea. Ja, ich glaube einfach, dass man die geben muss. Was ich halt einfach echt lächerlich finde, war, natürlich kann man sagen, okay, pass mal auf, das war ein gefährliches Spiel, aber Alea hat den Gegenspieler nicht gesehen. Da kannst du dich dann nicht streiten, war das gelb oder nicht. Aber es gab eine Berührung an der Brust und der Leverkusener hält sich den Kopf und fällt hin. Da habe ich auch echt gedacht, das ist halt lächerlich dann, ne? Also,
ja, also ja, ich fand,
dann soll er sich die Brust halten und hinfallen.
Teilweise zu übertrieben. Also gerade wenn du halt so ein Ungleichgewicht erzeugst. Ja, weil, also wenn du so die Fouls mit Gelb bestrafst, alle, dann hast du auch auf Leverkusener Seite Fouls gehabt, den du hättest mit Gelb bestrafen können. Und das ist dann.
Und vor allen Dingen hattest du in der zweiten Halbzeit einen Gacinovic, der quasi umgetreten wird, und der auch nicht gesehen wurde, und das wurde ohne Karte behandelt. Also das ist dann schwierig. Also hat Brüch nicht unbedingt den besten Tag erwischt.
War halt einfach keine einheitliche Linie, und das ist halt, ja.
Ja, eben. Das ist dann immer das Problem, wenn mittendrin dann so rumgewuselt wird. Ja, allerdings nach dem letzten Spieltag keine riesen Fauxpas des Videoschiedsrichters diesen Spieltag. Sehr schön. Ein
paar gute Absätze.
Bravöse. Genau.
Obwohl man darüber diskutiert, ich glaube irgendwie, was war es, einen Elfmeter für Dortmund hätte man geben können, wobei den ich jetzt nicht so klar fand, wie den gegen Jovic letzten Spieltag. So.
Und ich glaube, eine Sache war noch, wo man in Anführungszeichen hätte drüber diskutieren können, wenn die Regel denn so weit gehen würde, weil sie geht, glaube ich, gar nicht so weit, ist, dass ich glaube, beim Bayern-Spiel ein Tor nach einem Einwurf gefallen ist und dieser Einwurf wäre aber eigentlich für den Gegner gewesen. Allerdings sind da, glaube ich, zwei Berührungen dazwischen gewesen.
Es geht nicht mal, dass da Berührungen dazwischen fahren, sondern einfach Spielfortsetzung. Also aus Spielfortsetzung, dann kann nicht mehr interveniert werden.
Ja, dementsprechend kannst du jetzt aber auch nicht, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wenn du vor lauter Reklamieren das Fußballspielen vergisst, dann brauchst du dich auch nicht mehr beschweren, wenn der Videoschiedsrichter nicht eingreift. Wenn da halt reklamiert wird, dass es ein Einwurf nicht für den Gegner ist, ja, das kannst du halt einmal reklamieren, dann hast du aber auch gefälligst wieder da zu stehen. Ne?
Ja.
Da sind wir ja auch sehr, sehr ähnlicher Meinung. So, das war's mit dem Bundesligaspieltag.
Dem ersten diese Woche.
Genau. Wir laden das jetzt alles hoch. Wir haben jetzt, wie gesagt, Montagabend, wo wir das aufnehmen. Ich packe das jetzt alles zusammen, lade das hoch. Und morgen geht's dann schon wieder weiter mit der Bundesliga. Morgen und übermorgen. Und am Wochenende geht's dann auch wieder weiter, dreimal diese Woche. Und dann geht's erstmal in die Winterpause. Und ja, dann würden wir uns jetzt für heute, denke ich mal, verabschieden. Und würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Und wir hören uns am nächsten oder jetzt am kommenden Donnerstag wieder.
Ja, Donnerstag. Tschüss.
Tschüss.